Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Heute muss ich mal über die Schweizer sprechen. Also über einen Teil der Schweizer, ja. Denn am Sonntag, da hat in der Schweiz ein Volksentscheid stattgefunden. So direkte Demokratie und so, ne? Und das hat mich nachdenklich gemacht und deswegen möchte ich heute zum Auftakt drüber sprechen. Also genauer gesagt ging es um zwei Entscheidungen und die erste lautete: Wollen die Schweizer auf eidgenössischer, also auf Bundesebene, eine Erbschaftssteuer in Höhe von 50% einführen? Für Erbschaften und Schenkungen, die größer sind als 50 Millionen Schweizer Franken. Ja, also bisher gab es eine solche Steuer auf Bundesebene noch nicht. Das wäre also von 0 auf 50. Wenn es Erbschaftssteuern gibt, dann halt nur auf kantonaler Ebene und in den allermeisten Fällen gilt die nicht für Ehepartner oder Kinder, sondern nur für Geschwister und Enkel und so weiter. Also auf Bundesebene 50% Steuer auf Schenkungen und Erbschaften bei Beträgen über 50 Millionen Schweizer Franken. So, die Schweizer, so viel darf an dieser Stelle verraten werden, haben sich gegen diese Erbschaftssteuer ausgesprochen. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen. Sie wird also nicht kommen. Dazu möchte ich gerne ein paar Zahlen mit euch anschauen. Denn das hat mich eben ein bisschen nachdenklich gemacht, ja. In der Schweiz leben etwa 2500 Menschen, die ein Vermögen über 50 Millionen Franken besitzen. Also 2500 Menschen, die ein Vermögen über 50 Millionen Franken besitzen, ja. Das hört sich viel an, ist es aber gar nicht. Das heißt, dass diese Steuer für etwa 2500 Menschen gegolten hätte. Stimmberechtigte gibt es in der Schweiz etwas mehr als 5,6 Millionen Menschen. Also, diese Steuer wäre, also wenn man jetzt mal nur die Stimmberechtigten nimmt, diese Steuer wäre eine Steuer für 0,04% der Schweizer Bevölkerung gewesen. Also 99,95% der Bevölkerung hätten für 0,04% der Bevölkerung eine Steuer einführen können. Ihre Stimme abgegeben haben aber nur etwa 43%. Also so viel zu der viel gelobten direkten Demokratie, ne? Wenn man das Volk fragt, dann macht es halt nie wirklich mit. Ist so. Bei Volksentscheiden ist die Wahlbeteiligung in der Regel ein Drittel niedriger als bei regulären Wahlen. Ist halt so. Fragst die Leute, kommen sie halt nicht, ja? Also, diese 43% von 5,6 Millionen, das sind also 2,4 Millionen Schweizer, die ihre Stimme bei dem Volksentscheid abgegeben haben. 2,4 Millionen Schweizer haben bei dem Volksentscheid mitgemacht und ihre Stimme abgegeben. Und von diesen 2,4 Millionen haben 78% gesagt, nee, wir wollen keine Erbschaftssteuer von 50% auf Vermögen und Schenkungen, auf Schenkungen und Erbschaften über 50 Millionen Franken. Also 78% der Leute, die mitgemacht haben, waren dagegen. Und das sind 1,9 Millionen Menschen. 1,9 Millionen Schweizer haben sich gegen die Erbschaftssteuer ausgesprochen. Und ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Ja, also nur mal nochmal Statistik. Ja, ich weiß, es sind viele Zahlen heute, aber das läuft mir nicht, das läuft mir einfach nicht rein. Ja, wenn von den aufgerundeten 1,9 Millionen die sich dagegen ausgesprochen haben, wenn man von den aufgerundeten 1,9 Millionen 2500 Superreiche abzieht, dann sind das aufgerundet immer noch 1,9 Millionen. Also die 2500 Superreichen haben statistisch überhaupt keinen Effekt auf die 1,9 Millionen. Die Zahl bleibt gleich. Warum entscheiden sich 1,9 Millionen Menschen dafür, dass sie als Gemeinschaft nicht von einer Besteuerung derjenigen profitieren, die das Geld in ihrem eigenen Leben gar nicht mehr ausgeben können? Also ich meine, offensichtlich ist es ja so, dass die Menschen so viel Geld haben, dass sie mehr als 50 Millionen Franken vererben können. Und ich verstehe das einfach nicht. Also Ich meine, ich habe nichts gegen Superreiche. Es gibt bestimmt Superreiche, die Philanthropen sind, die etwas Gutes für die Menschheit machen. Nicht alle Superreichen sind böse Elon Musks und so weiter, ja? Es gibt sehr, sehr vermögende Menschen, die sich wirklich wahrscheinlich jeden Tag Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Geld Gutes bewirken können, ja? Aber trotzdem verstehe ich es einfach nicht, warum man davon ausgeht, dass diese Menschen darunter leiden, wenn ihnen bei einer Schenkung 50% weggenommen wird, ja? Und nochmal, da geht es also es sind 2500 Menschen und die haben zusammengerechnet, hat man mal ermittelt, ungefähr 500 Milliarden Schweizer Franken. Also diese 2500 Schweizer haben 500 Milliarden Schweizer Franken. Und wenn man diese Erbschaftssteuer eingeführt hätte, dann wären diesen 500 Milliarden Schweizer Franken werden halt im nächsten Jahr 4 Milliarden Schweizer Franken weggenommen worden. 4 Milliarden von 500 ist unter 1%. Also diese 2500 Menschen hätten dann immer noch 496 Milliarden Euro gehabt. Und offensichtlich waren ganz vielen Schweizern, hatten die Bedenken, dass das die Superreichen in die Superarmut treibt, wenn man denen das wegnimmt. Ja, also wenn man jetzt einen Superreichen hat und der sagt, er möchte seinem Sohn 50 Millionen Schweizer Franken geben, dann hätte der Staat 25 Millionen Schweizer Franken einbehalten und mit diesen 25 Millionen Schweizer Franken hätte dieser Sohn wahrscheinlich nicht leben können. Das wäre, da hätte der Dosen sammeln müssen, ja. Und deswegen haben die gesagt, nee, können wir den nicht antun. Das Standardargument, ja, darum ging es immer. Das Standardargument lautet immer, wenn man diese Superreichen so besteuert, dass sie dann das Land verlassen. Und dann sage ich halt, wie bitte? Die superreichen Schweizer würden ihr Land verlassen? Das Land der Träume für Reiche? Das Land, in dem für Reiche noch alles in Ordnung ist? Ich meine, wir reden hier über die Schweiz, die schönsten Berge der Welt hat und wo sich Nicht-Schweizer in der Regel zum Mittagessen gerade mal einen Imbiss leisten können. Wir reden über die Schweiz. Wohin bitte würden denn diese superreichen Schweizer denn hingehen? Wo könnten superreiche Schweizer denn außerhalb der Schweiz glücklich werden? Also für mich ist das Argument nicht schlüssig. Tut mir leid. Ich verspreche euch, ich werde hier mal mit einer Wissenschaftlerin oder mit einem Wissenschaftler sprechen, warum eigentlich dieses Argument immer hergenommen wird und warum man den Schweizer Superreichen nicht zumuten kann, dass sie ein bisschen was davon abgeben. Und der Witz war ja, die Idee dahinter war ja, dieses Geld dann dafür zu benutzen für Klimaschutzmaßnahmen. Also nicht irgendwie um die Berge zu verschönern, sondern von Klima. Ah doch, genau, das wäre ja Berge verschönern, Klimaschutzmaßnahmen. Ja, genau. Also die Schweiz wäre noch schöner geblieben. Es hätte also, das Geld hätten sie genommen, um die Schweiz noch schöner zu machen oder mindestens so schön zu behalten, wie sie ist. Die Superreichen hätten also noch weniger Gründe gehabt, das Land zu verlassen. Für mich einfach nicht schlüssig. So, wenn ihr das anders seht, wenn ihr eine eigene Idee dazu habt, dann schreibt mir gerne, ja? email@derwellenreiter.info. Ich freue mich auf eure Meinung zu diesem Schweizer Volksentscheid. Ach ja, und dann darf man natürlich nicht vergessen, die haben auch noch über einen zweiten Volksentscheid abstimmen müssen, und zwar über ein verpflichtendes soziales Jahr für alle. Ein verpflichtendes soziales Jahr für alle sollte eingeführt werden. Ja, im Augenblick haben sie so einen Zivildienst für junge Männer, so wie wir das in Deutschland früher mal hatten. Und für Frauen gibt es eben ein freiwilliges soziales Jahr. Und tja, da waren noch weniger dafür. Also von den ganzen Teilnehmern am Volksentscheid haben 84% das offensichtlich ziemlich doof gefunden, wenn für Frauen dieselben Pflichten bestehen wie für Männer. Also das Einzige, was mir hier einleuchten würde, wäre, wenn bei diesem Volksentscheid nur Frauen mitgemacht haben. Statistisch wäre das möglich, denn der Anteil der Frauen an der Schweizer Bevölkerung liegt über 50% und 43 haben ja nur mitgemacht. Ja, also es wäre statistisch möglich, aber das wäre natürlich reiner Quatsch. Parteien und Verbände haben sich gegen das Pflichtjahr für Frauen ausgesprochen. Und jetzt kommt's. Weil sonst zu viele Arbeitskräfte fehlen würden. Also von der Seite ergibt es natürlich wieder Sinn, ja? Wenn die Frauen fehlen, wer soll denn dann die ganze schlechter bezahlte Arbeit leisten, die die Superreichen so superreich macht? Die Männer kann man entbehren, ja? Die Frauen eben nicht. Denkt mal darüber nach. Aber jetzt wollen wir erstmal über den Kilimandscharo sprechen. Nicht über die Schweizer Berge, sondern über die afrikanischen. Ich habe mit einem Bergsteiger gesprochen, der den Mount Everest bezwungen hat und der jetzt auch einen Weg gefunden hat, um glücklich zu sein, ohne auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt zu stehen. Für meinen heutigen Gast habe ich ausnahmsweise mal keine Moderationskarte geschrieben, weil seine Lebensgeschichte kenne ich auswendig. Ich habe einen ganzen Film drüber gedreht. Thomas Lemmle, herzlich willkommen im Wellenreiter-Podcast.
Ja, hallo. Yeah.
Thomas, du gehst auf deinen 60er zu?
Ich bin 60.
Du bist schon 60.
Im Juli.
Im Juli geworden, okay, ja. Genau. Und du bist dein Leben lang auf Berge gestiegen.
Kann man sagen, ja.
Genau. Und das tust du jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt wie damals, aber du steigst immer noch auf Berge. Wie das alles kam zu der Situation, die wir jetzt haben, das wollen wir jetzt ein bisschen mal wieder besprechen. Für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten und über den Thomas Lemmle zum ersten Mal erfahren, werden wir so ein bisschen die ganze Geschichte nochmal nacherzählen. Für die, die ihn schon kennen oder es vielleicht wissen, ich habe über den Thomas Lemmle einen Dokumentarfilm gedreht, Kilimandscharo, diesmal auf Krücken. Und deswegen kennen wir uns gut. Ich habe auch vorher schon mal für die Schwäbische Zeitung über dich berichtet. Also mir ist so ein bisschen bekannt, wie du als Bergsteiger unterwegs warst und wie sich das alles geändert hat. Wenn wir uns wiedersehen, immer mal wieder, dann ist die erste Frage, die ich eigentlich immer stellen muss, wann warst du eigentlich das letzte Mal in Tansania und wie oft warst du dann auf dem Kilimandscharo?
Ja, okay. Also soll ich da gerade noch?
Ja, klar.
Okay. Also ja, im Prinzip war ich jetzt in den Herbstferien. Also ich bin nach wie vor Lehrer an der Schule für hörsprachbehinderte Kinder und bin deshalb ein bisschen auf die Ferien angewiesen, um in die Berge zu gehen, um die hohen Berge zu gehen. Ja, und ich war jetzt in den Herbstferien mit einem Stammtisch aus Ravensburg und stand dann zum 84. Mal auf dem
84. Mal.
Genau.
Als wir uns kennengelernt haben, hattest du schon eine beachtliche Zahl. Da war das aber wahrscheinlich irgendwie um die 50 oder so. Und da hattest du schon gesagt, dein Traum oder dein Ziel ist es, 100 Mal auf dem Kilimandscharo zu stehen, auf dem Gipfel des Kilimandscharo, auf dem Uhuru Peak. Und das sah natürlich erstmal damals noch ganz gut aus, weil du warst ja bei jeder Tour, wo du warst, warst du ja 6, 7, 8 Mal auf dem Gipfel. Das war ja, dann jedes Mal.
4, 5 Mal.
4, 5 Mal.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Also da ging es relativ rapide voran.
Ja, 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 ja.
Genau. Aber dann eben 2021.
2020 auf dem Unfall.
Ach, 2020, stimmt, wir waren 21, waren wir nämlich auf dem Gipfel ein Jahr später. 2020 hattest du im Frühjahr, im April.
Im April, ja, am 23. April.
Am 23. April den Gleitschirmunfall am Hochgrat.
Genau.
Und seither hast du einen gelähmten Fuß.
Ja, ursprünglich war es ja so, ich bin ja dann am Hochgrat abgestürzt, in der Spirale runter und habe mir mein Becken zertrümmert, auch sehr viel Blut verloren, bin dann auch verstorben, musste wiederbelebt werden und bin dann aufgewacht mit der Diagnose Querschnittslähmung. Ja, das war schon sehr einschneidend, sagen wir mal so. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit jetzt in den letzten Jahren eben gezeigt, dass mein rechtes Bein ist wieder gekommen, ist zwar nicht 100% da, aber so, dass ich es wieder belasten kann. Das linke Bein ist eben gelähmt, weil der Ischiasnerv auf der linken Seite, der ist durchtrennt, also der ist abgetrennt. Aber ja, ich habe soweit jetzt sehr viel kompensieren können, sodass ich jetzt heute im Prinzip wieder ohne Krücken gehen kann und eben auch wieder in die Berge gehen kann.
Genau. Und wir wollen es nicht zu ausführlich machen. Wer diese ganze Geschichte mal erfahren möchte, der kann sich eben den Film anschauen, weil da haben wir das nämlich nacherzählt. Wie kam es dazu, dass Thomas Lemmle nach diesem Unfall wieder auf den Kilimandscharo gestiegen ist? Aber seither nimmt die Zahl der Ersteigungen weiter zu. Und das hätte damals erstmal keiner gedacht.
Ja, ursprünglich war es ja so, als wir dann, also zunächst war es für mich, das war einfach mein Therapieziel oder mein Ziel überhaupt, gell, dass ich nach dem schweren Unfall da nochmal auf den Kilimandscharo steig und wie wir schon gesagt haben, wenn es denn nur mit Krücken geht, dann machen wir es eben mit Krücken. Und ich bin dann eben, im September war es, ja, am 1. September stand er oben, gell, 1. September 2021, eben unter anderem mit dem Michael Scheuer und noch ein paar anderen Leuten stand ich dann mit Krücken oben auf dem Kilimandscharo und habe aber gedacht, danach wird sich mein Leben nochmal ändern, weil ich hatte noch das ganze Metall drin, das musste herausgemacht werden. Ich hatte eine Pseudarthrose, wo nicht klar war, ob das überhaupt stabil wird. Aber es hat sich alles zum Guten gewendet und das Metall konnte man rausmachen. Die Pseudarthrose ist dann auch verwachsen. Und so bin ich dann in den nächsten Jahren, also jetzt insgesamt 19 Mal, mit Krücken wieder auf dem Kilimandscharo gestanden. Also ich gehe nach wie vor mit Krücken, allerdings im Aufstieg kann ich jetzt schon mit Stöcken gehen, aber für den Abstieg, da fehlt mir die Muskulatur, da gehe ich mit Krücken, steige ich ab. Aber ja, geschwindigkeitsmäßig unterscheide ich mich nicht mehr von den anderen Bergsteigern, also in der Höhe zumindest.
Das ist eben das Beachtliche, dass du wieder die Kraft antrainiert hast, zumindest, oder die Ausdauer, die du vorher hattest, wenigstens was den Kilimandscharo anbelangt. Du warst damals, als ich da mit dabei war, ja, für die Zuhörer, als der Thomas gesagt hatte, und wenn es nur mit Krücken geht, dann ist das halt so, habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich auch mit. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, gut, wenn der da mit Krücken raufgeht, dann kann ich jetzt nicht pfitzen. Dann muss ich da mit. Aber eben, das sind, also dann bald 20 Mal, die du seitdem wieder da oben standst. Mhm. Und gut, 60 ist stolzes Alter, aber ja noch kein Alter. Also ich meine, die 100 sind nicht unwahrscheinlich.
Nee, also ich denke, also die 100, ich bin mir ziemlich sicher, also da müsste jetzt schon nochmal was ganz Grobes passieren. Aber ich denke, die 100 mache ich. Das war eben auch damals, als ich mit dem Richard Mollel, mit dem ich eben dieses Sozialprojekt Extrek Afrika aufgebaut habe, haben wir irgendwann mal gesagt, als wir wieder zusammen unterwegs waren, dass ich 100 Mal auf den Kilimandscharo steige und dann werden wir es an unsere Kinder übergeben, dieses Projekt. Gell? Und gut, ja, jetzt habe ich 84, also nur 16 Mal. Ich denke, das kriege ich schon irgendwie hin.
Wie oft war denn der Richard schon oben?
Ja, das weiß ich nicht. Also, aber ich schätze über 1000 Mal. Gell? Ja. Also der, ja genau, der war natürlich...
Man muss dazu sagen, er ist Guide und er ist natürlich, bringt auch Gruppen hoch, wenn du nicht dabei bist.
Ja.
Genau, eben. Also,
wir gehen ja nicht allein.
Genau, für ihn ist das... Ja. Tagewerk für uns eine Herausforderung.
Seine Lebensgrundlage.
Genau, ja. Man muss vielleicht noch dazu vorausschicken, bevor wir über den Kilimandscharo reden und über die 100 Mal, die du jetzt da machst, du warst ja früher auf den 8000ern unterwegs. Mhm. Also der Kilimandscharo ist 5895 Meter hoch und es ist ein sehr einfacher Berg, wenn man jetzt mal rein von der physikalischen Anstrengung her denkt. Man kann darauf wandern. Man muss jetzt nicht Steigeisen beherrschen oder sowas. Da kann man hoch. Und das ist natürlich, wenn man einen gelähmten Fuß hat, immer noch eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber auf die 8000er geht's nicht mehr. Aber daher kommst du her, von den 7000ern, ne?
Ja, also sagen wir mal so, ist klar, also mein Herz war natürlich früher bei den ganz hohen Bergen. Ich bin da langsam reingewachsen. Also ich bin vom Beruf her bin ich Sportwissenschaftler. Ich bin Lehrer und Sportwissenschaftler, habe in Innsbruck studiert, habe dann auch gearbeitet in der Forschung, in der höhenmedizinischen, höhenphysiologischen Forschung. Und das war eigentlich, da hing mein Herz dran, das war mein Leben, gell? Die extremen Höhen. Und mein Ziel war eben immer irgendwann mal zu beweisen, dass auch jemand, der aus Aulendorf kommt, auch den Mount Everest ohne Sauerstoff besteigen kann und dass das keine genetische Disposition ist, wie man früher immer gedacht hat, Reinhold Metzner wäre genetisch disponiert, diesen hohen Bergen eben ohne Sauerstoff zu machen. Also das ist es nicht. Es ist schlussendlich eine Technik-Sache, also eine Atemtechnik, an der ich auch geforscht und gearbeitet habe. Und ja, und dann war ich eben 2016, stand ich dann alleine ohne Sauerstoff oben auf dem Mount Everest. Und ja, hatte dann irgendwie, gut, dann ging der Hund mit mir durch, dann habe ich gesehen, hey, das geht ja, das ist ja gar nicht so schwierig. Und dann habe ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, ja, vielleicht könnte man noch mehr 8000er machen. Und ja, habe dann eben angefangen, die einfacheren 8000er habe ich früher geführt und dann eben die schwereren zu machen und die dann eben alleine, um einfach, ja, das Risiko ist einfach zu groß, um da eine Gruppe zu führen. Und habe dann noch, ja, insgesamt stand ich 10 Mal auf einem 8000er und auf 7 verschiedenen 8000ern. Und meine letzte Idee war dann eben das Gleitschirmfliegen und das Höhenbergsteigen zusammenzubringen, weil ich festgestellt habe, dass es einen immensen Kraftaufwand ist, immer von diesen Bergen herunterzugehen, wenn man ohne Sauerstoff unterwegs ist. Und ich ja zumeist, wenn ich am Gipfel bin, Idealbedingungen habe, was eben Wind und Wetter anbelangt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann müsste das ja eigentlich auch mit dem Kleid schon möglich sein, um den Abstieg dann zu verkürzen. Und ja, habe dann auch dafür trainiert, habe mich auch mit einer Schweizer Firma Advance zusammengesetzt und Gleitschirme getestet. Und für mich war der Kilimandscharo eigentlich immer der Trainingsberg. Ja. Also ich habe ja am Kilimandscharo eigentlich immer trainiert. Das war in Fasching, habe ich trainiert, um dann Ostern, Pfingsten eben im Himalaya auf die hohen Berge zu gehen. Und habe dann eben auch das Gleitschirmfliegen am Kilimandscharo trainiert, auch am Elbrus in Russland, um zu sehen, wie verhalten sich solche Schirme eben in größeren Höhen. Und mein ursprüngliches Ziel war ja 2020 mit dem Gleitschirm von Mount Everest zu fliegen. Das war die Idee. Ja, gut, es hat sich dann anders gewendet. Mhm. Die Frage ist, ob ich, wenn ich so weitergemacht hätte, überhaupt noch hier sitzen würde. Gell? Das war schon ja sehr, sehr extrem, wie ich da unterwegs war. Und ja, ich sage so im Nachhinein immer, wahrscheinlich hat mir dieser Gleitschirmunfall sogar das Leben gerettet. Weil wann hätte man aufgehört? Gell? Mhm. Wann hätte man in diesem Extremsport, ist es einfach so, dass, wenn man nicht vernunftbedingt aufhört, man ja das Limit immer weiter nach oben setzt und der Grat wird halt immer schmaler zwischen Leben und Tod. Mhm. Und deshalb sage ich im Nachhinein, ja, wann hätte ich aufgehört? Ja, und ja.
Ich meine, wenn man das ja auch immer schafft, die Projekte, die man sich vornimmt, dann gibt es ja auch wahrscheinlich selten einen Grund, nicht an sich zu glauben, oder? Ich meine, ist ja auch jedes Mal mit jedem bestiegenen Gipfel.
Ja, du siehst ja immer, dass, also ich war am Anfang, wie ich in die Höhenbergsteigerei reinkam, war ich natürlich immer fasziniert und was die Leute da berichten und wie anstrengend und schwierig das war. Und als ich dann eben selber die ersten 8000, das war bei mir der Jojo, gemacht habe, habe ich dann festgestellt, ja, naja, also ganz so wild ist es ja nicht, also wie man immer schreibt, also es ist schon machbar, es ist jetzt nicht, man ist jetzt da nicht am Limit. Und dann versuchst du natürlich einfach aus der Sachen zu machen, ja, mal eine andere Route und eine schwierigere Route an einem hohen Berg, dann mal den schneller zu machen, dann eigene Ideen zu entwickeln, na, wie geht es, man könnte ja auch zwei 8000er besteigen, den einen im Expeditionsstil, den anderen dann im Alpinstil anhängen und es funktioniert halt alles und es funktioniert alles und man fühlt sich gut dabei. Und dann, klar, dann wann hörst du auf oder wann, gut, bei mir wäre jetzt natürlich das Ende, denke ich, manchmal ziemlich nah gewesen, wenn ich jetzt Gleitschirmfliegen und 8000er kombiniere. Ja, also das war ein, ja, genau.
Also wenn man den Unfall, den du am Hochgrat hattest, so wie er geschehen ist, wenn du den auf dem 8000er gehabt hättest, relativ schnell nach dem Gipfel.
Ja, der wäre auch nicht passiert. Nee, der wäre, das hätte, also im Hochgrat, das war im Prinzip, ich bin in ein Leh reingeflogen.
Ja,
das kann mir am Hoherberg nicht passieren.
Das kann nicht passieren.
Nein, okay. Das kann nicht, weil du startest ja oben am Gipfel und du hast, das Problem ist dann, den hohen Bergen ist eigentlich immer das bei uns, dass du ja einen gewissen Gegenwind brauchst, um überhaupt starten zu können, weil die Luft so dünn ist, das heißt, du kriegst den Sturm gar nicht aufgezogen, wenn du keinen Gegenwind hast. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Bei uns ist es ja so, wenn ich im Alpenraum fliege, dann ist am besten eigentlich, wenn ich keinen Wind habe oder nur einen leichten Gegenwind. Ist, wenn ich an hohen Bergen fliege, also ich habe das am Elbrus auch festgestellt und selbst am Kilimandscharo, ich brauche da schon einen gescheiten Gegenwind, also so 20 km/h oder sowas, damit ich den Schirm überhaupt hochbringe. Gell? Weil sonst musst du dich ja, wie soll ich sagen, ins Leere stürzen, gell? Und durch die Laufgeschwindigkeit den Auftrieb erzeugen. Gell? Und insofern, der Unfall, den ich am Hochgrat hatte, der hätte da oben nicht passieren können.
Das ist
nicht möglich. Ich hätte den Schirm gar nicht aufgekriegt.
Genau, aber wenn du in der Höhe, also direkt nach dem Absprung, wenn dir da irgendwas passiert wäre und sei es ein Materialfehler oder sowas gewesen, ich meine, da wäre kein Helikopter hingekommen,
nein,
oder?
Es ist ja bei allem so, also in den hohen Bergen ist ja so, da darf ja nichts passieren, weil es gibt ja dann schlussendlich, wenn den 7.000, 8.000 Metern Höhe liegst, es gibt ja keine Möglichkeit, dich zu retten. Mhm. Also das ist dann schon ohne doppelten Boden. Also da muss alles passen. Also es ist ja inzwischen auch gemacht worden. Also es sind die hohen Berge sind auch beflogen worden. Everest jetzt nicht mehr. Da ist immer das Problem, dass man keine Flugbenehmigung kriegt, aber es sind 8000 jetzt schon beflogen worden mit Gleitschirm. Das scheint zu funktionieren. Ich habe immer auch eher Angst gehabt mit der Landung, weil man ja, man nimmt dann nicht eine ganz große Schirmgröße mit. Das heißt, je kleiner der Schirm, desto schneller ist der auch. Und den musst du unten natürlich auch landen können. Gell? Und dann ist die Frage, wo, in welcher Höhe du landest. Aber zum Beispiel am Everest würde man auf 5000 Metern einlanden. Das heißt, da ist die Luft auch dünner. Und da musst du dann schon auch wieder einen guten Gegenwind haben, damit es dich da nicht reinbetoniert. Gell? Also es sind so ein paar Sachen. Ja, das war mal. Und damit setze ich mich heute nicht mehr auseinander.
Es wäre einfach ungewiss gewesen. Und jetzt ist ja schön, dass du da bist. Das ist immerhin mal Gewissheit.
Ja, ja, genau, genau. Ja, ja.
Und das Absurde an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass du dir eigentlich überlegt hast, wie du den Abstieg einfacher gestalten kannst. Jetzt hast du es aber viel schwieriger.
Das ist ja
so ein bisschen die Strafe des Ganzen.
Ja, der Witz ist halt, also ich bin jetzt manchmal, wie gesagt, ich komme hoch sehr gut mit Stöcken, habe auch inzwischen eine ganz gute Geschwindigkeit. Also ich schaffe so wieder 500, 600 Höhenmeter die Stunde mit Stöcken. Das ist schon ganz ordentlich. Früher bin ich mit 1000 Höhenmeter die Stunde gelaufen, aber das ist schon ganz ordentlich. Aber runterwärts bin ich eine absolute Krücke. Gell? Ich muss natürlich jeden Schritt mit den Krücken abfangen. Und das ist ja wie, wenn man so kleine Liegestützen macht. Also ich bin jetzt inzwischen im Abstieg einfach ermüdet aufgrund meiner Oberkörpermuskulatur. Das ist für mich jetzt auch, Bergsteigen ist inzwischen bei mir mehr eine Oberkörpergeschichte geworden wie eine Beingeschichte, weil der eine Fuß kann ich ja gar nicht richtig einsetzen. Und jetzt wäre es natürlich ein Traum, den Abstieg mit dem Gleitschirm zu machen. Gell? Und ich bin jedes Mal am Fluchen wieder, gell, am Pili, wenn ich da zwei Tage mit Krücken absteigen muss und komplett am Ende bin. Und mit dem Gleitschirm wärst du halt in einer Dreiviertelstunde wärst unten. Gell?
Also für jeden Aufstieg mit Krücken muss man dir umso mehr Respekt zollen, dass du einfach den Weg runter eigentlich wieder schaffst.
Also für mich ist, ich sage nochmal, für mich Kilimanjaro hoch, da gehe ich auch über 100 Mal noch.
Ja.
Aber der Abstieg, das ist für mich ein, da bin ich richtig am Arsch.
Also beim 100. Mal komme ich auch wieder mit.
Also gut,
das ist versprochen. Ja, also 100 Mal bin ich wieder dabei mit der Kamera.
Genau.
Halt mal wieder fest. Jetzt ist es so, wenn man in dieser Höhe unterwegs ist, in dieser Liga, und wenn das war ja dein Lebensinhalt, das war ja auch eben deswegen auch gar nicht so leicht, natürlich das zu verarbeiten, mit diesem Inhalt abzuschließen. Das können wahrscheinlich auch die allerwenigsten. Deswegen, verrückterweise, es ist fast wörtlich, wenn man das so nimmt, ne? So den Absprung hast du geschafft, ja. Wie hast du dich denn neu aufs Gleis gesetzt eigentlich?
Ja, im Prinzip, gut, das Ding war ja zunächst einmal, wenn man auf 150% war und dann im Krankenhaus gesagt kriegt, ja, dass man das Verdacht auf Querschnitt, ich habe es ja selber gespürt, ich konnte mir ja im Bett nicht einmal drehen, also ich konnte mich nicht einmal auf die Seite drehen oder sowas. Dann stehe ich natürlich unter entsprechenden Medikamenten und diese Medikamente haben ja zwei Geschichten, die nehmen auf der einen Seite den Schmerz und dann sind das natürlich auch Stimmungsaufheller. Also du fühlst dich da eigentlich, wie soll ich sagen, wenn du da mit so Morphinen aufwachst, dann fühlst du dich eigentlich pudelwohl. Gell? Ich habe jetzt gerade vorher eine Dings gesehen, da hat mir nämlich nur einer, also das ist mir gestern ist das aufgeploppt auf Messenger im Facebook, da hat mich einer von diesen zwei Piloten, die ich oben am Kilimanjaro war, der hat mich dann auch noch angeschrieben, wie es mir eigentlich gehen würde. Und ich habe aus dem Krankenhaus zurückgeschrieben, ja, alles gut, also ich werde eine Weile noch im Krankenhaus sein, aber es wird wieder alles gut. Und das sieht man gerade, also ich war querschnittsgelähmt, da sieht man gerade, was diese Medikamente mit einem machen. Also der Status, wo dir bewusst wird, dass du nicht mehr gehen kannst, das geht eine ganze Zeit. Und ich würde mal sagen, zu sehen und zu akzeptieren, so ein Unfall, das hat, glaube ich, bei mir erst nach einem Jahr stattgefunden. Weil bis dorthin bist du immer unter dem Dings, Heide, ich krieg das wieder hin, es wird wieder so wie vorher. Ich krieg das wieder hin, ich muss nur richtig wollen, ich krieg das wieder hin und muss nur alles dafür tun. Und nach einem Jahr ungefähr hat sich bei mir dann, ja, da habe ich dann irgendwann mal realisiert, nee, es wird nie mehr so sein wie vorher, gell, es wird nicht mehr so sein. Da zieht's dich dann schon mal runter. Und was mir aber doch sehr viel geholfen hat, dass ich erstmal wieder gehen konnte, zunächst ja nur mit Krücken, und dann aber wieder in die Berge gekommen bin.
Mhm.
Und was mich dann schlussendlich wirklich am Leben erhalten hat, war eigentlich nachher Extrake Afrika.
Mhm.
Die Menschen, die eben, wo der Richard mir klipp und klar gesagt hat, wenn es dich nicht mehr gibt,
mhm,
dann wissen wir nicht, wie wir weiter existieren sollen.
Mhm.
Also es ist, wie soll ich sagen, wieder so eine Lebensaufgabe zu bekommen, gell, wo du sagst, okay, hey, das, ich kann jetzt nicht den Kopf hängen lassen und ich muss jetzt schon gucken, dass ich auch wieder so weit, und schlussendlich hängt es ja auch an mir, dass ich mit Leuten wieder darüber gehe. Mhm,
weil
ohne mich ist es auch wieder schwierig. Mhm. Also habe ich gesagt, naja, gut, und wenn du dann das erste Mal wieder mit euch auf dem Kilimandscharo warst und sagst, hey, das kriegst du, es ging ja bloß mal drum, kann ich es überhaupt nochmal? Und ja, und das hat dann schon wieder einen neuen Lebensinhalt gegeben. Und bei mir vielleicht, was man auch sagen sollte, mir ist nachher klar worden, also bei meinen ganzen Expeditionen, egal was ich gemacht habe, habe ich ja, ich nenne es immer so modernen Kolonialismus. Ich bin darüber, hab eigentlich auch die Träger und die Hilfe und das ganze Basecamp und das alles in Anspruch genommen, hab da irgendwelche Agenturen bezahlt. Ich weiß nicht, was da die Einheimischen dann wirklich dafür bekommen haben. Und ich habe mir jetzt irgendwie gesagt, also ich möchte jetzt schon ein bisschen was von dem auch wieder zurückgeben. Also es ist genau das mit Nepal eigentlich, dass ich eigentlich sage, ich möchte eigentlich den Menschen, ich habe da so viel Schönes erlebt und so viel tolles Erlebnisse gehabt, ich möchte denen auch wieder irgendwas zurückgeben in irgendeiner Form. Und beim Richard oder so, Afrika ist es natürlich, ja, das sind einfach Freundschaften und mir ist klar, dass wenn ich nicht mehr dort die Werbetrommel für Extrake Afrika rühre und Menschen rüberbringe an Kilimandscharo, da hängen einfach inzwischen 50 Familien dran und die brauchen die Arbeit und ja, das hängt halt irgendwo doch an meiner Person, gell.
Mhm.
Und das ist aber mal eine ganz, wie soll ich sagen, früher hat mir jemand gesagt, wieso geht man Bergsteigen? Ist ja was, eigentlich was Nutzloses. Also auf diese 8000 zu steigen, wem nützt das?
Mhm.
Ja, also für dein Ego, aber es nützt ja niemand. Und jetzt kann ich einfach sagen, ja, jetzt gehe ich in die Berge und es nützt was. Also das bringt den Menschen Arbeit und du machst da was Sinnvolles. Ich kann wieder in die Berge gehen und vielleicht mal ein bisschen, naja, nützlicher, nennen wir es mal so.
mit einer Konsequenz, die auch andere was davon haben. Einfach.
Ja, ja, klar. Also, dass du einfach, ja, einfach das, wie soll ich sagen, dein Geld nicht an irgendwelche Agenturen gibst, sondern an die Menschen, die dort arbeiten und die, denen du dann die Lebensgrundlage bietest. Gell?
Ja.
Was ja sehr sinnvoll ist.
Wir müssen vielleicht hier dazu sagen, dass du ja im Krankenhaus damals im Krankenhausbett liegend, ohne zu wissen, wie es weitergeht, eben einen Spendenaufruf gestartet hast. Das war noch in der Corona-Pandemie, wo der Tourismus zusammengebrochen war. Die ganzen Trägerinnen und Träger und die Guides in Tansania, die hatten keine Arbeit mehr. Du hast für sie gesammelt. Da kam ziemlich viel Geld zusammen bei diesem Spendenaufruf und den haben wir dann, damit das schön offiziell auch irgendwo verwahrt und verwaltet wird, haben wir einen Verein gegründet. Also ich bin tatsächlich auch Gründungsmitglied gewesen. Friends of Extrake Africa e.V. heißt dieser Verein. Der sammelt weiterhin Spenden und alle, die mit dir auf den Kilimandscharo gehen, werden auch Vereinsmitglieder. Ja. Gibt es auch ein Vereinsjahresmitgliedschaft. Und mit dem, was da zusammenkommt, kann man eben sehr viel machen. Also das ist das, was du vor Ort, was du genutzt hast, dieses Geld und das, was dann noch danach zusammenkam, um vor Ort ein Projekt aufzubauen. Und für diejenigen, die den Film nicht kennen, das war zunächst mal einfach nur Land. Einfach nur Land.
Mhm.
Ja, brachliegendes Land. Und dann wurde darauf ein Haus gebaut. Zuerst habt ihr Felder drauf gebaut und dann parallel dazu das Haus und einen Brunnen gegraben. Ich verkürze das jetzt alles mal ein bisschen. Und dann waren wir, als wir da auf dem Kilimandscharo waren, waren wir das erste Mal mit dir dabei, als du zum ersten Mal dein eigenes Land da selbst gesehen hast. Und jetzt mittlerweile, 4 Jahre später, wenn man sich dieses brachliegende Stück Land von damals anschaut und vergleicht mit dem, was da heute alles draufsteht, Duschen in den Bananenplantagen, eine Outdoor-Küche, ein Betriebshaus mit Geräten, ein Chicken-Haus und eine Mauer drumherum, noch mehr Land gekauft, eine ganze Menge Plantagen. Das ist ja wirklich sensationell, was sich da für ein Projekt ergeben hat.
Ja, klar, also Extrake Farm ist inzwischen schon ein besonderer Flecken auch und Ja, muss ich dazu sagen, ich habe nur das Geld besorgt. Gell? Gemacht hat es dann der Richard.
Ja,
Richard
ja,
und
ja,
unser,
ja.
unser Freund Rasta, der Bauingenieur. Und ja, die haben im Prinzip angefangen, hat es eben quasi, das war Savanne gekauft. Da ist nichts gewachsen, außer da war Erde und ein paar Sträucher. Und dann haben wir über viel Glück einen Brunnen graben. Also den hat einer von Hand gegraben, ein einzelner Mensch, 18 Meter tief, und wir sind dann auf drückendes Wasser gestoßen, also quasi eine unterirdische Wasserader. Und dann hat es damit angefangen, und dann haben wir Bewässerungsfeldbau, Gemüse angebaut, und zwar das war in der Corona-Zeit, weil es war wirklich ein Problem. Gell? Mhm. Die hatten keine Einnahmen mehr und wir mussten dann irgendwie an Nahrungsmittel gelangen. Ich konnte nicht alles über Spenden abdecken, und wir haben dann Bewässerungsfeldbau betrieben und haben Gemüse angebaut, das auf dem Markt auch verkauft, sodass wir teilweise die Mieten damit zahlen konnten, die Leute damit versorgen. Nicht vollkommen, aber es war eben ein Beitrag. Und dann kam der Tourismus wieder zurück. Dann war eben das Problem, wer bleibt auf der Farm? Weil die Träger wollten natürlich alle wieder an Berg. Mhm. Und dann habe ich mit Richard damals besprochen, ob er nicht mit seiner Familie auf die Farm ziehen möchte. Und einfach da schauen, dass das weitergeht. Und wir machen jedes Jahr, haben wir eben groß Maisanbau. Mhm. Mais ist das Grundnahrungsmittel in Tansania. Und haben da jetzt eben noch mehr Land gekauft. Und dann kam irgendwann mal die Idee auf, ja, wieso soll man eigentlich das Ding nicht auch als Unterkunft nutzen? Also wir haben bisher immer Hotels angemietet und dann dadurch eben noch mal zusätzliche Einnahmequelle jetzt schaffen und haben jetzt Urlaub auf dem Bauernhof. Also ich glaube, da haben wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in Tansania. Und ich muss auch sagen, jeder, der das erlebt hat bei uns auf der Farm, da will keiner mehr in ein Hotel. Mhm. Also das ist traumhaft inzwischen. Das ist wie so ein Garten Eden, also da, wo Milch und Honig fließt. Gell? Das ist Wahnsinn. Wir haben sämtliche Früchte, die es in Afrika gibt, dann sind das Zeltplattformen, die zwischen den Bananen und Papaya und Orangenbäumen stehen. Und ja, kochen im Freien mit unserem Koch und da kann man mitkochen und ja, ist total, also ist wirklich ein Paradies. Ja. Ich sage immer, ich gehe inzwischen nicht mehr wegen dem Kilimanjaro nach Tansania, sondern eigentlich wegen der Farm. Gell, das ist inzwischen eine tolle Sache. Ja, und durch diese Farm haben wir eben auch die Bevölkerung drumherum, um die Farm herum. Inzwischen können wir die unterstützen. Also wir haben jetzt einen weiteren Tiefbrunnen gegraben, 140 Meter tief, in der Hoffnung, dort wirklich auf sauberes Wasser zu stoßen. Sauberes Wasser haben wir zwar, aber das ist sehr fluoridhaltig. Da wäre jetzt die Idee, dass wir hoffentlich nächstes Jahr dann eine Anlage aufstellen können, zusammen mit einer Firma aus Kenia, um dieses Fluorid aus dem Wasser herauszubringen. Mhm. Da sind auch Freunde hier aus unserem Verein tätig. Gell? Und ja, das ist eben dieser. Und dadurch versorgen wir jetzt im Umkreis von, ich würde mal sagen, 10 Kilometer um die Farm herum die Bevölkerung mit Trinkwasser. Mhm. Dann haben wir in der Nachbarschaft eben Solarprojekte, also dass wir den Leuten mal Licht, es gibt ja keinen Strom, also Lichter in die Häuser, also Solarlichter. Dann in der Regen, wir haben Zisternen aufgebaut, damit die Leute in der Regenzeit zumindest Wasser vom Dach auffangen können und nicht eben das holen müssen bei uns an der Quelle. Ja, dann haben wir eine Schule, die wir jetzt, die lokale Schule mit 700 Kindern, gell, ein Klassenzimmer sind 104 Kinder bei eine Klasse. Und die sind wir jetzt auch am Unterstützen, machen da auch verschiedene Projekte. Dann eine andere Schule in Moshi, die wir unterstützen. Dann eine inklusive Schule in Arusha, die wir unterstützen. Ja, und im Prinzip eigentlich eine tolle Sache. Und ich habe inzwischen auch festgestellt, also das Glücklichste im Leben, so soll man nicht glauben, ist nicht Geld, sondern es ist eigentlich das, Menschen etwas zu geben. Mhm. Also das Geben ist schlussendlich das, was dich glücklich macht. Und ja, also ich bin mit der glücklichste Mensch, gell, seit wir das da. Wenn ich sehe, was da mit uns vor allem, was mit wenig Geld eben gehen kann. Oder jetzt der Sohn unserer Trägerin Akolade, der hat den schweren Unfall, dem mussten sie ein Bein oder wollten sie beide Beine abnehmen. Dann haben wir den nach Moshi gebracht ins Krankenhaus. Dann hat man also ein Bein retten können. Und über verschiedene Menschen bei uns im Verein konnten wir dem dann mit einer Prothese versorgen. Und der hatte dann, das ist ja unüblich, dass da überhaupt jemand an eine Prothese kommt. Und das haben wir gemacht. Jetzt ist der aber schon ein junger Mann. Der ist jetzt natürlich auch wieder in ein Loch gefallen. Was macht er in seinem Leben? Oder wie soll das weitergehen? Und ja, jetzt haben wir über verschiedene Sachen. Also ich habe heute gerade den Anruf wieder bekommen aus Tansania, dass wir ihm jetzt also ein Chicken House, also einen Hühnerstall haben wir dem jetzt gebaut und der wird jetzt Chicken Farmer. Und ist komplett begeistert, freut sich total und hat jetzt einfach auch eine Zukunftsperspektive. Gell?
Das ist eben der Punkt. Das Tansania, wenn man da ein amputiertes Bein hat, ist das praktisch wie ausgemustert, arbeitslos.
Ja, das ist Todesurteil fast.
Du kannst nicht arbeiten, du kannst nichts machen.
Nee. Und die Familie kann dich auch nicht versorgen. Ja.
Genau, die müssen ja sich selbst erstmal versorgen. Und
genau.
Irgendwie ist ja auch ein erwachsener Mann, nicht nur ein Kind. So. Wenn man ihn aber jetzt auf dem Foto sieht, dann steht er da, mit einer Prothese, unter seiner Jeans, das ist schon Wahnsinn.
Und lacht und ist, also wenn man den vorher, wenn ich das, ich kenne den ja seit der, also mit den Amputationen hat er ja einen Dekubitus entwickelt, sind von Deutschland aus von uns, also das muss man immer sagen, waren eben viel von unseren Mitgliedern, gell, dass ich dann eine Gruppe, die eben auch in Kilimanjaro gehen wollte, von Kenia kam, habe gesagt, du könnt doch nicht bei dem vorbeischauen, da waren Ärzte drin, die sich um den kümmern, haben dann Verbandsmaterial und dann ein Freund von mir aus der Argental-Klinik in Isny, der hat dann eine Prothese besorgt, haben die angepasst mit Spendengeldern, dann haben wir da auch jemanden über einen Bekannten ausfindig gemacht, der das machen kann und ja, so ist das eine coole Sache mit diesem, also auch mit diesem Verein und vor allem, dass die, ich sage immer, bei uns sind eigentlich die Mitglieder dann auch irgendwo immer in diesen Projekten involviert. Mhm. Also wir machen auch mit jeder Gruppe, die rübergeht, immer einen Tag ein Sozialprojekt. Mhm. Also wir machen immer irgendwas für die Menschen drumherum. Mhm. Einen Tag irgendwas, entweder in der Schule oder gehen in die Nachbarschaft und bauen Lichter auf oder irgendwas, sodass einfach die Leute auch ein bisschen involviert sind. Mhm. Und dadurch kannst du auch sehr viel bewegen und relativ kleinen Beträgen auch. Gell.
Ist noch ein zweiter Grund, warum es ziemlich gut war, diesen Verein zu gründen.
Ja.
Da hat man noch gar nicht dran gedacht damals, gell? Da ging es ja erstmal nur darum, die Gelder offiziell zu verwalten, aber dass dann auch da so ein Netzwerk entsteht und in deiner WhatsApp-Gruppe, wo ja dann, wenn dann auch mal was Neues kommt, ja auch neue Ideen, neuer Input oder er kann helfen oder, ne? Also, das ist schon ganz toll. Also, hier vielleicht mal ein Gruß an die ganzen Vereinsmitglieder.
Genau, die Friends of Extract Africa.
Die Friends,
genau, ja.
Ja. Und das Witzige ist, als wir damals auch in Tansania waren, hattest du tatsächlich auch, du hattest ja da schon mal so im Sinn, wir waren ja in der Stella Maris Lodge. Die Stella Maris Lodge ist ein Hotel, was einer Schule angegliedert ist und mit den Einnahmen aus dem Hotel werden die Schule wird finanziert dadurch. Und da hattest du ja schon geäußert, dass du sowas schon lange mal vorhattest. Witzigerweise hast du jetzt aber genau das im Laufe der Zeit ja irgendwann mal aufgebaut, ohne dass du es wahrscheinlich so richtig mitbekommen hast, oder?
Ja.
Also, dass sich die Extract Farm so entwickelt, dass es sich zu so einem selbsttragenden...
Hätte nie gedacht, aber ich denke manchmal, ja, das ist ja oft im Leben so, gell? Wenn du denkst, jetzt hast du irgendwie das Richtige und dann flutscht's auch. Also dann kommt ja das eine zum anderen und du musst es ja nur, ich sage immer, ich mache ja gar nicht so viel. Ich bringe ja eigentlich fast nur immer Menschen zusammen, gell? Mhm. Bring Menschen zusammen, die gern mal was geben wollen, mit Menschen, die was brauchen.
Ja, genau.
Und mache aber beide dabei glücklich. Gell?
Ja,
darum sage ich ja immer, das schlussendlich, was uns ja glücklich macht, ist ja das Geben. Also das ist ja wirklich so. Und diese unten sind also wenn man jetzt denkt, wir haben jetzt, bauen jetzt da dieses Chicken House und Hühner dazu und das sind 1.000 Euro. Ja, was sind 1.000 Euro? Und du machst mit diesen 1.000 Euro, hast du eine Existenz und der Mann oder der Mensch wird jetzt auf Dauer eben von was leben können, gell? Und das ist ja irgendwo kein Betrag.
Mhm. Ist wie so ein Mikrokredit, den man, aber für den ist das natürlich ein Riesending.
Also könnte der ja nie machen. Und bei uns ist eher so eine Sache, also wie gesagt, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz in der Entwicklungshilfe. Ich sage immer, wir können nicht von außen irgendwelche Sachen den Menschen, wie soll ich sagen, ich nenne es mal fast schon aufdoktrinieren, sondern wenn wir sagen, das ist jetzt halt gut, dass in der Schule, dass die da Tafel haben und dass die da Sitzbänke haben und das so und so. Wir können nicht unser deutsches Denken, unser deutsches System diesen Menschen aufzwingen. Was wir machen können ist, wir können die fragen, hey, was hätte er denn gern oder wie hätte er das denn gern und wie könnt ihr das denn mit euren Mitteln? Und über die Schiene habe ich eben auch, das funktioniert dann auch. Vor allem ist es dann auch nachhaltig genug, weil die Leute ja dann ein Eigeninteresse haben, das zu betreiben. Was bei denen das Problem ist einfach, sie brauchen halt einmal einen Anstoß und das ist meistens in Form finanziell. Also, dass der jetzt wirklich als Hühnerbauer arbeiten kann. Der war jetzt beim Richard eine Woche auf der Farm, hat geschaut, wie macht man das. Mhm. Da gibt es eben auch so ein paar Sachen, was man beachten muss. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn er sich das anschaut und das wirklich machen will, dann würde ich ihn unterstützen oder wir ihn unterstützen und würden ihm dieses Hühnerhaus bauen und auch die ersten 100 Chickens dann da kaufen. Und dann müsste der das eigentlich, wenn er es wirklich will, müsste das auch laufen. Gell? Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was von mir kam, sondern die Idee kam dann wirklich von den Einheimischen. Mhm. Ja, über diese Schiene, wir haben verschiedene Ideen gehabt, dann habe ich gesagt, ja, aber das scheint, das wäre wirklich was, wo er eine Zukunft drauf bauen kann. Gell? Und so soll es eigentlich auch laufen.
Das denke ich auch, ja. Du hattest also eigentlich da schon eine sehr starke Bindung an die Menschen. Und diese Bindung hat dich ja ein bisschen dazu gebracht, dich mit etwas anderem zu beschäftigen als mit dem Verlust der Berge.
Ja, ich habe ja die Berge jetzt
irgendwie nicht verloren. Haben die dich. Nee, du hast die Berge nicht verloren, aber halt die Höhe.
Die sagen Höhe, Höhe hast die du Höhe habe ich zunächst mal. Ja, aber. Ja, klar, aber und es ist natürlich nochmal, es ist, also ich sage ja oft den Menschen oder sage ja oft, also es war aber immer das, was mich auch immer fasziniert hat. Man geht ja schon wegen den Bergen in diese Länder, aber das, was bleibt, sind ja dann immer die Begegnungen, gell? Und das ist ja das, was dich eigentlich noch viel mehr beeinflusst. Mhm. Ich fand es schon cool, da oben auf dem Everest zu stehen, aber schlussendlich fand ich es eigentlich genauso cool, mein Freund, der Chiring Dorje Sherpa, der da dabei war, das eine tiefe Freundschaft, oder unser Koch, der da dabei war. Also es sind dann eben oft die Begegnungen, gell? Und es ist auch, ja, in Tansania ist es im Prinzip auch, also ich sehe es ja immer wieder in unseren Gruppen, die kommen alle wegen Kilimanjaro. Aber wenn wir danach reden, geht es immer noch um, da geht es noch um einen Richard, geht es noch um einen Koch Obama, oder geht es um einen Rasta, oder geht es um den und den. Weil das sind ja die Begegnungen, die groß machen, gell? Und das ist ja das, was auch bleibt. Und auch zu sehen, eigentlich diese Dankbarkeit dieser Menschen, gell? Wenn wir da unten, ich sage immer, wenn man uns was Gutes tun will, dann kommt noch mit extra Afrika nach Tansania. Weil das ist eigentlich die sinnvollste Entwicklungshilfe, dass wir denen eigentlich gut ihre Arbeit, die sie für uns tun, gut bezahlen. Und damit machen wir eigentlich am meisten. Gell? Mhm. Spendengelder ist immer so eine Sache. Gell? Geld selber macht in diesen dritte Weltländern eigentlich immer nur, ich sag mal, Unmut oder da wird eben, ja, es ist einfach sehr korrupt, das ganze System. Und deshalb ist es eigentlich vernünftiger, gescheite Löhne zu zahlen für die Arbeit, die sie verrichten. Oder aber sie haben konkrete Projekte und diese Projekte dann, was weiß ich, wenn ich jetzt habe mit Chicken House, dann gehe ich halt da runter und dann sage ich ihm Richard und Rasta so, jetzt kauft das Baumaterial und sag mal, was das kostet. Ja, und ich gebe denen aber nicht Geld für ein Chicken House. Das würde ich nie machen, weil das funktioniert einfach nicht. Gell? Aber wie gesagt, was ich sehr gut finde, ist dieser Ansatz, einfach denen ihre Arbeit, die sie für uns machen, als Träger, als Guides, als Köche, gut zu zahlen. Und das ist die beste Entwicklungshilfe, die man machen kann. Also das ist das Motto von unserem Verein. Das kam ja übrigens von dir, gell? Bergsteigen und dabei etwas Gutes tun. Ja. Genau.
Und jetzt hört sich das irgendwie plausibel an, wie du das sagst, aber trotzdem scheint mir das nicht der Fall zu sein, dass alle Bergsteiger der Welt sich dann mit solchen Projekten beschäftigen.
Nee.
Das ist jetzt auch Seltenheit. Also warum ist das so bei dir so geschehen? Weil du eben den Unfall hattest und das daraus gefolgt ist, oder weil andere die Unfälle nicht überleben, oder weil sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, was folgt eigentlich nach dem Leben als Bergsteiger?
Ja, es ist schwierig, gell? Also es ist schon so, dass, naja, gut, wenn du mal so, also wie soll ich sagen, wenn du mal so weit unten bist, wie ich war, dann musst du ja schon mal irgendwann überlegen, was ist denn der Sinn des Lebens, gell? Also da kommst du ja dann schon mal dran, und bei mir war schon klar, dass für mich schon zum Leben einfach Bewegung gehört. Gell? Mhm. Also das war für mich, also ich wusste dann wirklich nicht mehr, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich damit umgehen kann, wenn ich ein Vollpflegefall geworden wäre. Also das war immer klar, dass das für mich unvorstellbar war. Gell? Und dann überlegst du dann schon, klar, vielleicht musst du aber mal zuerst so weit unten sein, damit du mal überlegst, na, ist es das jetzt wirklich, da auf diese 8000er zu steigen, und was ist denn das, oder was machst du denn da? Und dann eben auf der anderen Seite zu sehen, diese tiefe Freundschaft, die ich da hatte, eben mit vor allem mit Afrika oder mit Tansania, diese Menschen, und die dir dann sagen, du, wenn es dich nicht mehr gibt, dann wissen wir nicht, wie wir überleben sollen. Oder? weil das berührt einen ja dann schon. Mhm. Und dann aber zu sehen, ich habe einfach ein Riesending mit Bergen. Ja, das ist für mich ein Riesending. Ich bin auch der Meinung, ich kann auch Menschen begeistern für Berge. Also das ist auch so eine Geschichte. Und da bin ich auch wie ausgetauscht, denke ich manchmal, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Und vielleicht das irgendwie, ja, vielleicht das die Gabe, die man hat und die dann weiterzutragen. Und für mich ist es halt irgendwie cool. Ich kann in die Berge gehen und Menschen dafür begeistern. Also mir hat es immer begeistert, Menschen in die Berge zu führen und denen einfach das zu zeigen und auch zu zeigen, dass man in die hohen Berge kann und dass man da jetzt, dass da ein bisschen Technik dazugehört, ein bisschen Taktik, die das richtig und dass das jeder Mensch machen kann. Mhm. Und das Menschen einfach da beizubringen. Und ich finde es auch cool, was weiß ich, mit der Gruppe da oben auf dem Kilimanjaro zu stehen und die alle happy, dass sie das jetzt geschafft haben. Gell? Das ist ja irgendwie eine coole Sache und dabei eben wirklich noch was Sinnvolles zu tun. Mhm. Also du hast ja dann doppelte Freude. Du bringst die Menschen da hoch, die sind alle glücklich und dann kommst du runter und dann hast du die glücklichen Einheimischen. Gell? Und nur das, ja. Und
aber warum, also vielleicht nehme ich das auch nur nicht wahr und es passiert, aber ich habe so den Eindruck, wenn wir in der Öffentlichkeit über diese sportlichen Höchstleistungen sprechen, dass wir halt immer über diese Höchstleistung sprechen, aber nicht darüber, was die Menschen im Bergsport eigentlich später mal machen. Weißt du, verstehst du, ich habe irgendwie so das Gefühl, bei den Bergsportlern spielt das Leben danach gar keine Rolle, weil darüber denken sie gar nicht nach. Weil wenn man es gut macht, kann man ja auch bis ins höchste Alter Bergsportler bleiben. Aber ja, man muss doch auch irgendwann mal daran denken, was passiert, wenn man nicht mehr auf die 8000er kann.
Ja,
gibt es überhaupt so Gedanken daran?
Das weiß ich gar nicht, gell? Das weiß ich gar nicht. Irgendwie, also weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja.
Ich meine, guck mal, bei dem Profifußballspieler ist es so, wenn du Glück hast, kannst du mit 25 kommst in die Bundesliga und dann spielst du bis 35, vielleicht bis 40 oder so, je nachdem, was für Verletzungen du hattest. Und dann müssen die Leute auch nach ihrem Fußballspiel ja auch irgendwie irgendein Leben führen, nach dem Ruhm und nach dem Erfolg und Fußball. Aber da wissen sie alle, weil ab 40 können sie nicht mehr. Aber Bergsport kannst du ja.
Ja gut, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also wie das wirklich ist bei den wirklichen, also Spitzenleuten heute, gell? Ja.
Hast du denn immer an ein späteres Leben, wenn...
Also ich habe doch...
Hält man das überhaupt für möglich, dass man irgendwann nicht mehr...
Nee, ja? Ich habe mir das schon gedacht. Also ich habe immer gedacht, dass ich später wirklich, was weiß ich, Wanderungen führe.
Ja, okay.
Das habe ich mir schon immer gedacht. Ja. Also ich habe immer gedacht, gut, die 8000er, das machst du. Ich habe es aber auch nicht so, wie soll ich sagen, ich habe es ja nie... Ich war ja in dem Sinn kein Profisportler. Ich habe das ja nicht irgendwo für die Presse gemacht oder so, sondern ich habe es ja... Also es sagen zwar viele, aber ich habe es wirklich für mich gemacht. Mhm. Und für mich war Everest zu beweisen... dass das, was ich da die ganze Zeit forsche und herumentwickle, dass das wirklich so ist. Also das war für mich der Grund, auf den Everest zu gehen. Einfach zu zeigen, okay, mit der entsprechenden Atemtechnik, mit der entsprechenden Taktik ist das möglich. Das ist jetzt das ist schon was Besonderes, aber es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, genetisch determiniert, das zu machen. Also es können mehrere Leute machen, wenn sie sich dran halten. Und die anderen 8000, da habe ich einfach gesagt, ja, wenn es geht, dann mache ich das. Aber es war nie so, dass ich habe ja nicht wie die Profis heute, ich habe ja nicht von Vorträgen geklebt oder so.
Okay.
Ich habe ja keine Vorträge, ich habe schon mal einen Vortrag gemacht, aber das war ja mir, meine Vorträge, da musste ich mich immer zwingen. Also ich habe eigentlich immer gar nicht große Lust gehabt, diese Sachen, die ich da gemacht habe, so in die Öffentlichkeit zu tragen. Es war dann anders, als ich dann eben mit Extrek Afrika die Geschichte, dass ich sage, okay, wenn ich einen Vortrag halte, können wir da die Eintritte generieren und für die Menschen dort unten. Aber meine 8000er Vorträge, da gab es nicht so arg viel. Das habe ich ziemlich. Und deshalb war ich jetzt kein Profi im eigentlichen Sinn. Und für mich war immer klar, ich mache das und wenn es dann nimmer geht, gut, ich habe ja dann gedacht, ja, kannst du immer noch Gleitschirmflieger und so ein paar Dinger kannst du noch machen und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, und so, ja, kann ich immer, also weiß ich, dann gehe ich Korsika für den GR20 oder, ja, also das habe ich immer gedacht, das ist so in die Richtung schon, dass ich noch, ob ich die ganz hohen Berge, natürlich würde es mich nochmal jucken. Mhm. Ich würde natürlich ganz gern nochmal auf den 8000 hochsteigen und mit dem Gleitschirm runterfliegen. Es wäre gelogen, wenn ich es nicht sagen würde.
Ja.
Aber ob ich es denn nochmal mache, das weiß ich jetzt also wirklich nicht mehr, gell.
Okay. Aber dann war es bei dir möglicherweise auch einfach anders, dass du natürlich auch Lehrer bist nebenbei, ne? Dass du natürlich auch ein anderes Leben nebenbei geführt hast und auch nicht, was weiß ich, Red Bull, Sponsoring, Verträge oder so.
Und dann hast du ja Familie gehabt und ich war ja gar nie, ich schlussendlich musste ja das alles immer unter einen Hut bringen. Also ich konnte ja gar nie wie ein richtiger Profi trainieren. Gell? Mhm. Ich habe ja Schule gehabt, musste dann, für das, was ich trainiert habe, habe ich es ziemlich weit
gebracht. Ich wollte gerade sagen, das dürfen also die Profis nicht hören, die nee, auf nee, Nachtausender wollen nee, und du nee, sagst, nee. Ich habe es so nebenbei gemacht.
Ja, aber also für das habe ich es wirklich auf Barflamme gemacht. Okay. Ja, genau.
Also wie gesagt, das ist auch nur so eine Wahrnehmung, die ich habe. Ja, es ist immer sehr beeindruckend. Ich wollte vorhin auch schon sagen, wenn du mit dem Gleitschirm geflogen wärst vom 8000er, dann entweder wärst du halt auf der Banff-Tour gelandet, ja.
Ja, genau.
Oder European Outdoor Film Festival oder irgendwie sowas, wo ja nur so beeindruckende Dinge die ganze Zeit gezeigt werden. Aber wir kennen so wenige Geschichten von Bergsteigern. Vom Reinhold Messner kennt man die. Er hat irgendwann auch aufgehört und hat mit seinem verdienten Geld auch viel investiert und gemacht. Er hat irgendwie auch so ein bisschen neues Leben entdeckt für sich. Aber von vielen gibt's das nicht. Ja, wir erfahren so wenig. Was machen Bergsteiger nach diesen imposanten Sachen? Vielleicht auch eben, weil die ganz Großen, von denen die wir eben kennen, ja auch viele eben sterben wahrscheinlich.
Ja, ich werde ja immer, oder ich habe ja, das ist vielleicht auch eine makabre Sache, gell? Also ich sage immer, ich habe durch den Sportsport, ich habe mehr tote Freunde wie lebendige. Mhm. Ja, und klar, hast du natürlich viel Freunde oder ob das immer richtige Freundschaften sind, ist die Frage, sind ja oft auch so Zweckgemeinschaften. Mhm. Aber dass dann einfach auch sehr viele den Absprung nicht schaffen. Und man kann ja über einen Messner denken, was man will, aber der Reinhold Messner, das ist einfach der hat seine 14 8000er bestiegen und dann war der auf keinem mehr oben. Der hat halt zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Und da gibt ja einen schönen Spruch, nur ein alter Bergsteiger ist ein guter Bergsteiger. Okay. Also inzwischen bin ich gar nicht so schlecht. Gell? Also mit 60, also da gehöre ich schon mal zu den alten Bergsteigern. Gell? Und ja, da ist schon was dran. Gell? Ja. Da ist schon was dran. Und genau, und ich weiß gar nicht, wäre interessant mal da, was machen eigentlich die Profis später oder wie kommen wie die damit klar, wie gehen damit um? Ja, ja, das wäre eine interessante Sache.
Ja. Genau. Weil ich meine, vielleicht ist, ich bin selber ja nicht in dieser Liga unterwegs und möchte mir da ja gar nicht irgendwie ein Urteil erlauben, aber vielleicht fehlt das auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, dass man auch mehr drüber spricht, was Bergsteiger eigentlich noch alles daraus machen können, was sie machen. Nicht nur das Ziel erreichen, sondern es vielleicht für einen höheren Zweck oder das Ganze einem höheren Gut unterstellen, so wie du das ja auch jetzt machst. Mhm. Diese Bergsteigerei soll nicht nur das Bergsteigen an sich erfüllen, sondern auch einen guten Zweck. Irgendjemand soll das noch davon dann, profitieren.
Ich, ich muss fast sagen, ich bin, glaube ich, inzwischen glücklicher wie früher. Mhm. Ja. Ja, also mir macht es mehr Freude inzwischen mit Gruppen jetzt gerade, wo ich da jetzt in den Herbstferien oben mit dieser Gruppe aus Ravensburg am Kilimandscharo oben gestanden bin und das sind einfach ein Stammtisch, gell? Mhm. Und wir da alle gemeinsam am Gipfel waren und allen ging's gut und wir runtergekommen sind und die dann spontan gesagt haben, das Chicken House, das sponsern wir da für den Meschak, gell? Mhm. Und die Leute, wir wieder da, was hatten wir da, dann haben wir 35 Leute dabei gehabt und die mit Arbeit versorgt über 9 Tage, da können die 2 Monate wieder davon leben und ja, das macht irgendwie dann schon, ja, glücklich, nennen wir es mal so.
Okay. Und jetzt haben wir auch noch eine Satzungsänderung vor.
Genau.
Oder? Das wollen wir doch demnächst machen. Friends of X-Track Afrika soll vielleicht, der Name steht noch nicht, haben wir noch erstmal nur drüber nachgedacht, der steht noch nicht fest, aber er wird vielleicht nur noch Friends of X-Track.
Ja, das war jetzt, genau, also ich muss ja dazu sagen, ich war früher für die Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins aktiv und habe da mehr oder weniger weltweit Bergführer, lokale Bergführer ausgebildet und war eben aufgrund dieser Ausbildung war ich eben in verschiedenen Ländern auch und war eben unter anderem auch in Nepal und habe dann früher, muss ich sagen, ich habe sehr viel für den DAV Summit Club und später für Amical Alpin eben dann in Nepal gearbeitet, habe da sehr, sehr viel, viele Freunde, habe dann dort unten auch eigentlich viel gemacht und durch meinen Unfall war ich dann gar nicht mehr in Nepal, gell, weil ich das mir auch nicht mehr zutraut habe und bin dann vor 2 Jahren wieder nach Nepal, habe dann frühere Freunde wieder getroffen und bin dann über einen Zufall oder über ein Dings, ein sehr guter Freund von mir, der ist der Sherpa und kommt aus dem Rollwallingtal. Mhm. Und der hat mich gebeten, ob ich dann nicht mal ins Rollwalling und sie haben da eigentlich auch, ja, Probleme, weil es Buddhisten sind. Nepal ist mehr oder weniger durch Hindus regiert. Ist dann eben auch so eine Randgruppe und ja, ich habe mir das angeschaut und habe dann, das war für mich sehr bemerkenswert, den Lama in diesem Tal kennengelernt. Und der hat mir dann seine Probleme geschildert. Und da ist es nochmal, ich sage immer eine Stufe niedriger, wie das, was in Tansania ist. Also die haben wirklich, das sind wirklich arme Leute dort unten und da gibt es auch keine Schulen oder Schulbildung. Und der Lama hat eben gesagt, er würde gerne in diesem Tal Schulbildung ermöglichen. Die haben dann eine Schule aufgebaut, auch mit Spendengeldern. Und ja, ich bin da mehr oder weniger hineingerutscht, habe jetzt mich auch an der Schule, würde mich da gern mit einbringen und ja, den Menschen vielleicht irgendwie wieder was zurückgeben, von dem ich war sehr oft in Nepal und wir würden uns, oder das ist jetzt eben so eine Idee, dass wir ein Extrek Himalaya gründen und versuchen im Rollwallingtal eine Schule aufzubauen, und zwar eine Summer School und eine Winter School, mit zwei Standorten. Und meine Idee ist eigentlich das, was kommt von Tansania wieder. Die Schule allein, das ist kein Problem, die hinzustellen, aber wir müssen irgendwas schauen, damit das Ganze nachhaltig funktioniert, und zwar nicht, damit die nicht auf Dauer auf Spendengelder angewiesen sind. Und deshalb meine Idee jetzt, dass wir diese Schule, da ist schon ein deutscher Projektträger drin. Der hat auch schon diese Winterschule etwa aufgebaut. Die Summer School ist, da muss man noch ein bisschen was machen. Aber dass wir versuchen, eine Lodge mit dazu zu bauen und dass die Einnahmen dieser Lodge dann dafür verwendet werden, um die Schule am Laufen zu halten. Also es ist im Prinzip so, wie es in Tansania auch ist. Und dann nicht nur die Lodge, sondern im Prinzip auch so etwas wie in Tansania, dass wir versuchen, ein Trekkingprogramm mit einheimischen Bergführern und Trägern aufzubauen und ja, in dieses Rollwallingtal, eben ähnlich Extrek Afrika, Extrek Himalaya zu etablieren und ja, nochmal eine ganz andere Kultur, aber nicht weniger interessant.
Genau. Und damit das nämlich auch alles ordentlich ist, haben wir nämlich überlegt, die Satzung auch anzupassen, dass das nicht nur auf Afrika, dass der Verein nicht nur in Afrika tätig sein soll, sondern dass auch alle wissen, diese Gelder können eben auch nach Nepal. Aber das sagst du ja auch immer bei jedem Projekt dazu, wo es eigentlich für
genau, ist. Genau, also im Prinzip ist ja so, wir sammeln ja jetzt nicht Spenden auf Geratewohl, sondern wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe und ich schreibe dann immer rein, passt auf, wir haben jetzt das, wir müssten jetzt da Land kaufen und da brauchen wir jetzt, was weiß ich, 8000 Euro oder Dollar. Und wer wäre denn da bereit, was zu spenden? Und so dass wir eigentlich Spenden immer für konkrete Projekte sammeln. Das ist eigentlich mir die lieber. Also ist mir lieber, weil was machst du sonst? Sonst hast du einen Haufen Geld und dann musst wir dürfen ja rein vom Finanzamt her dürfen wir also Spenden gar nicht so lange aufbewahren, sondern wir müssen die ja zeitnah verwenden. Und deshalb machen wir es eigentlich immer so, dass wir einfach für konkrete Projekte dann die Spenden einsammeln. Oder wenn jemand was spenden will, dass der einfach mit mir in Verbindung tritt und dann sage ich, du, pass auf, ja, das und das würde einstehen. Genau. Das wäre so die Idee. Und jetzt, jetzt konkret haben wir jetzt einfach Land gekauft in Nepal, gell, und werden dann nächstes Jahr hoffentlich anfangen, eine Lodge dort zu bauen. Genau. Also die Schule steht. Und jetzt geht es einfach drum. Und dann mal werde ich jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr am Pfingsten mal mit der ersten Gruppe auch rübergehen und mal so ein kleines Trekkingprogramm machen und eben unsere Schule besuchen. Das ist eine Mönchschule, das ist noch ganz interessant. Also es ist ja eigentlich eine hochinteressante Sache. Genau. Und hilft eben auch wieder direkt den Menschen. Wir haben keinerlei, also bei uns ist so, die Spendengelder werden 1:1 ins Land gebracht. Es wurden keine Verwaltungskosten oder so etwas abgezogen. Also das finanzieren wir alles dann selber. Die Spenden sind wirklich 1:1 im Land und werden dort auch direkt eingesetzt.
Ist das in Nepal ein bisschen einfacher als in Tansania? Geld und Überweisung, Bargeld ist ja immer eine sehr ganz schwierige Sache in Tansania, ne?
Ja, es ist schon ähnlich problematisch.
Okay, ja. Alle Länder, wo die Menschen eben.
Ja, das ist halt so. Es sind halt alles korrupte Systeme und aber es gibt schon Möglichkeiten, wirklich Gelder direkt drüber zu bringen und den Menschen, meistens ist es wirklich so, dass wir es als Bargeld wirklich mitnehmen und dann vor Ort tauschen. Und genau.
Wie sieht denn dieses Rollwallingtal aus? Wie muss man sich denn das vorstellen?
Ja, das ist im Prinzip die Fortsetzung vom Everest-Tal. Mhm. Also da gibt es einen Pass, das ist der Tashilapza. Mhm. Und danach ist man eben im Solokumbu im Everest-Tal. Es ist in der Grenze, es ist wirklich an der Grenze zu Tibet. Also die Berge, die auf der linken Seite von dem Tal stehen, da ist schon Tibet, ist China. Gell? Und ja, es ist das, wie soll ich sagen, eigentlich das einzige, das letzte buddhistische Tal, das auch touristisch noch nicht so erschlossen ist. Also man kann da im Punkto nachhaltigem Tourismus eben auch noch was bewirken. Mhm. Und das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen antreibt, damit man da einfach schaut. Also erstens mal, dass es naturverträglich gemacht wird und dass eben nicht große Organisationen das Geld da abschöpfen, und sondern dass es den Menschen, die da leben, die noch dort leben, viele Sherpas leben da schon gar nicht mehr, dass es denen zugute kommt. Und was mir ganz wichtig ist mit Nepal, dass wir keine Hubschrauber in diesem Gebiet haben. Mhm. Das ist eine ganz gute Geschichte, weil das Grenzgebiet zu Tibet ist, deshalb ist da sowieso Flugverbot. Mhm. Weil heutzutage ist es ja so, wenn man heute ins Everest-Gebiet geht, gell, das hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Trekking von früher zu tun.
Okay.
Weil bei schönem Wetter fliegen ja da im Minutentakt die Hubschrauber im Tiefflug über einen weg. Mhm. Und das zu verhindern, das wäre jetzt so meine Aufgabe.
Ja.
Oder das sehe ich als meine Aufgabe, dass wir das im Rollwalling einfach nicht, ja, dass wir da irgendwie
Nicht so ein Massentourismus, sondern Nepal, ja, wie es war.
Und eben auch vielleicht mehr ein Tourismus, der eben mehr Kulturtrekking. Also das ist, da gibt es ja ganz, ganz tolle Klöster. Mhm. Und wie gesagt, wir haben einen sehr guten Draht zu diesem Lama, das ein sehr weltoffener Mensch ist. Und ja, einfach diesen Buddhismus kennenlernen und dann trotzdem gibt auch Möglichkeiten, da auf so 5000er zu steigen. Ein bisschen schade, im Rollwalling hat man keinen Blick auf Mount Everest. Das ist so ein bisschen. Aber dafür auf den Gauri Shankar.
Okay.
Genau, aber den Mount Everest sieht man da leider nicht.
Ja. In welcher Höhe ist dann das Tal? So auf 3,5?
Also unter die Schule, ist ziemlich weit unten. Also die Summer School, die ist auf 2,5 und die Winter School ist auf 2,5 und die Summer School auf 3,5.
Okay.
Genau.
Und von dort könnte man dann auf 5000.
Dann kann man rein und dann hat der Lama wohnt hinten und der hat dann sein Dings und dann gibt es eben Möglichkeiten. Da gibt es so Trekkinggipfel, 5000er Trekkinggipfel, gibt auch sehr schöne Seen da oben. Eines der größten Wasserkraftwerke in ganz Nepal befindet sich da oben, Zoralpa Lake. Also es ist eine wunderschöne Gegend und vor allem ist es so, wie ich Nepal vor 30 Jahren erlebt habe.
Okay.
Also noch sehr basic, die Lodges sind auch noch sehr basic und es ist einfach nur wenig los und ja, ein wunderschönes Tal. Also.
Wie unterscheiden sich die 5000er dort vom Kilimanjaro? Ich meine, vom Kilimanjaro haben wir uns lange akklimatisieren müssen. Und
ja, also es ist so, also die sind ein bisschen schwieriger.
Aha.
Ja, weil je näher wir am Äquator sind, desto mehr Luft befindet sich ja über uns. Also das heißt, der Luftdruck ist ja in der gleichen Höhe niedriger. Höher. Und deshalb sind die Berge, die äquatornah sind, ja leichter zu besteigen, als wie die ein bisschen weiter weg sind. Jetzt sind wir nicht so weit weg. Wir sind etwa, 28 Grad Nord. Das heißt, die sind schon ein bisschen schwieriger. Sind dann eben meist auch, ich habe jetzt allerdings zwei, die sind nicht vergletschert. Mhm. Also wo man noch so hoch kommt, ohne Steigeisen. Aber man muss sich natürlich auch akklimatisieren. Mhm. Aber das macht man im Rahmen von dem Trekking.
Mhm, okay.
Also man geht im Rahmen von dem Trekking, akklimatisiert man sich. Das Trekking ist ein bisschen anders wie in Nepal. Also wir haben Lodges, also wir haben Häuser. Und da gibt es eben so Sammelunterkünfte und dann haben die auch Essen und so weiter. Also man braucht nicht so viel Träger und hat eben diese festen Unterkünfte. Mhm. Und kann dann von so den hinteren Unterkünften aus, kann man eben dann diese 5000er machen. Wir haben auch einen, das finde ich einen ganz tollen 5000er noch. Da ist auch eine Höhle in der Nähe vom, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht drauf. Und Milarepa. Milarepa war eigentlich ein Mensch, der in seinem Leben den Buddha-Status erreicht hat.
Mhm.
Normal musste er mehrfach wiedergeboren werden. Mhm. Und dieser Milarepa, der hat in verschiedenen Höhlen gelebt. Und da gibt es unter anderem eine Milarepa-Höhle dort oben auf 5000 Meter. Und da gibt es einen sehr schönen See dabei. Und da würde man vielleicht sogar das dann mit einem Camp machen. Und ja, diese Höhle anschauen und genau, und auf den 5000er gehen. Also eigentlich auch eine tolle Sache. Also um vielleicht, wie soll ich sagen, auch in den Buddhismus ein bisschen einzutauchen, was ja auch eine ganz interessante Sache ist. Ja.
Wow, das klingt nach einem spannenden Jahr 2026 und weitere Jahre. Wir sind jetzt gut Stunde durch.
Ja.
Ich glaube, wir können hier langsam zum Ende kommen. Wir sind ja hier im Wellenreiter. Da ist es die letzte Frage eigentlich immer. Und das ist für dich jetzt eine spannende Frage. Was ist dein Lieblingsort am Bodensee?
Mein Lieblingsort am Bodensee?
Am Bodensee, ja.
Ganz easy. Kressbrunn.
Ja, tatsächlich.
Ja, Kressbrunn. Und zwar die Liegewiese neben Landungssteg.
Ja.
Und zwar, da sind wir früher, ich weiß nicht, zigmal immer mit dem Fahrrad von Waldburg runtergefahren, gell. Mhm. Und dann ist ja da nebendran die Pizzeria und haben da uns eine Pizza geholt und am Strand gelegen, einen Aperol Spritz. Und dann sind wir da immer gelegen. Und das habe ich aber ja, diesen Sommer auch schon ein paar Mal gemacht.
Auch schon gemacht, okay. Genau, also genau. Wenn du nicht auf dem Kili bist, dann bist du in Kressbronn und
Liegewiese. Auf der Liegewiese, genau.
Oh, da kann sich Kressbronn jetzt geehrt fühlen. Schöner Ausgleich. Thomas, ganz lieben Dank, dass du so ausführlich und offen über wie es dir jetzt geht, wie es dir jetzt nach dem Unfall erging, was du für Pläne hast, gesprochen hast. Ich freue mich. Ich werde das natürlich weiter begleiten. Wir werden es ja im Verein weiter begleiten. Ich freue mich auf die Episode im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Dann schauen wir mal, was noch klar. Neues kommt.
Machen wir gern.
Danke.
Danke dir auch, gell? Tschüss.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.